Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobil Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Die Causa rund um den Ex-FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein hat am Wochenende eine dramatische Wende genommen. Der Politiker ist bewusstlos von seiner Frau gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er soll versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Laut seiner Ex-Partei soll er außer Lebensgefahr sein. Die FPÖ selbst hat umgehend reagiert. Eine Pressekonferenz von Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz wurde abgesagt. Die FPÖ hat dann aber auch nicht mit Kritik an den berichteten Medien gespart, so etwa auch Parteichef Herbert Kickl in einer Videoansprache auf Facebook. Allerdings darf dabei nicht der ursprüngliche Skandal außer Acht gelassen werden. Denn Hans-Jörg Jenewein soll eine anonyme Anzeige gegen die Wiener FPÖ eingebracht haben, wegen Missbrauch von Fördermitteln durch freiheitliche Vereine. Was ist also dran an der Anzeige? Ist das nur eine Intrige oder mehr? Hatte Parteichef Kickl davon Kenntnis und könnte das auch die Bundespräsidentschaftswahl von FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz beeinflussen? Fragen dich heute mit der Politologin Katrin Steiner-Hemmele kläre. Mein Name ist Elias Nutmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, in der FPÖ war es auch schon mal lustiger. Kaum eine Woche, an der nicht wieder eine neue Aufregung aufpoppt. Musste sich zuletzt wieder einmal Ex-Chef Heinz-Christian Strache vor Gericht verantworten, ist dann im Juli eine FPÖ-nahe Agentur ins Visier von Rechnungshof und Justiz geraten. In Kooperation mit FPÖ-Ministerien wurden in der Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung EU-geförderte Projekte zur illegalen Migration und Sicherheit im Ausland durchgeführt. Soweit so gut. Allerdings im Aufsichtsrat sollen mehrere FPÖ-Funktionäre und schlagende Burschenschafter sitzen. Zudem dürften mehrere Beamten aus ehemals FPÖ-geführten Ministerien für die Agentur tätig sein. Mit üppigem Nebenverdienst, gemunkelt wird über Stundenhonorare von bis zu 600 Euro. Ja, und dann gab es diese ominöse Anzeige gegen die FPÖ-Landespartei Wien und aktive sowie einstige FPÖ-Spitzen. Darunter Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Wien-Chef Dominik Knepp. Die Ermittler vermuten, dass Jenewein Autor der anonymen Anzeige ist. Jeneweins Parteiaustritt ist dann die logische Konsequenz gewesen. Allerdings die Wiener FPÖ vermutet den eigenen Parteichef Herbert Kickl hinter der Anzeige. Der Parteichef soll dann im Gegenzug am Wochenende Solidaritätserklärungen von den Landesparteien verlangt haben. Aber 3 Bundesländer haben die verweigert. Wien, Oberösterreich und Vorarlberg. Droht hier also mehr? Wie geht es in der FPÖ weiter? Wie fest sitzt Herbert Kickl noch im Sattel und könnte der jüngste Skandal auch die Chancen von Werner Rosenkranz bei der Bundespräsidentschaftswahl stark verringern? Zu all diesen Fragen begrüße ich jetzt die Politologin Katrin Steiner-Hemmele bei mir. Frau Steiner-Hemmele, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Frau Steiner-Hemmele, der Ausgangspunkt dieses Skandals, könnte man schon sagen, ist ja eine anonyme Anzeige gegen die Wiener FPÖ wegen Missbrauch von Fördermitteln. Die Anzeige wird Hans-Jörg Jenewein zugeschrieben. Haben Sie schon mal erlebt, dass man seine eigenen Parteikollegen anzeigt, noch dazu anonym anzeigt und vernadert?
Spontan kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass zwei Parteikollegen sich gegenseitig anzeigen, anonym, und aber beide in der Partei bleiben. Also wir wissen schon, in den Parteien selber geht's auch nicht gerade die fassen sich auch nicht mit Samthandschuhen an. Mhm. Und nach Parteiaustritten gab's ja wohl schon gegenseitige Verdächtigungen und Anzeigen und Vorwürfe. Aber dass sozusagen innerhalb einer nach außen geeinten, funktionierenden Partei derartige Methoden angewendet werden, das halte ich jetzt schon für eine neue Qualität auch der innerparteilichen Auseinandersetzung.
Hans-Jörg Jenewein galt ja bis zum Schluss als Kickl Intimus. der sollte die Anzeige ausgeführt haben. Man weiß ja schon ein bisschen von dem Machtkampf zwischen Kickl und der Wiener FPÖ. Also kann es sein, dass Kickl auch davon gewusst hat, dass es eine Anzeige gegen die Wiener FPÖ gibt? Oder kann er sie vielleicht sogar mehr oder weniger in Auftrag gegeben haben?
Na, das sind jetzt natürlich alle Spekulationen, die im Raum stehen. Wir haben ja noch keine offizielle Erklärung dazu, wohl aber einige Dementis, vor allem auch von Landesparteichefs der FPÖ, die sagen, sie stehen hinter Kickl, sie halten das für nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite muss man aber schon sehen, dass Herbert Kickl über viele, viele Jahre sehr zentrale Positionen innerhalb der FPÖ innegehabt hat, eigentlich seit der Ära Jörg Haider, und auch sehr oft nicht nur der Architekt vieler erfolgreicher Wahlkämpfe war und anderer Kommunikationsstrategien, sondern überhaupt natürlich als einer der Hauptarchitekten der freiheitlichen Strategie eigentlich gesehen werden muss. Insofern, ich möchte es nicht ausschließen, dass er nichts davon gewusst hat. Ich habe jetzt aber auch keine Indizien, natürlich bis auf seine sonstige, sehr wichtige, zentrale Rolle innerhalb der Partei, dass es so gewesen sei.
Worauf begründet sich eigentlich die Macht von Herbert Kickl? Denn er ist ja nicht in einer Landesorganisation so stark vernetzt, sondern war eigentlich immer bei Jörg Haider schon sozusagen als sein Redenschreiber ist er bekannt geworden. Wo nimmt er heute seine Macht her?
Ja, früher war er natürlich der Garant eigentlich für erfolgreiche Wahlkämpfe. Man mag jetzt die Methoden nicht immer gutheißen im Sinne der Demokratie, aber für die Freiheitlichen selber hat es natürlich sehr schöne Wahlerfolge dadurch gegeben, durch seine Reime, durch seine Plakate, durch die Positionierung der einzelnen Kandidaten. Was dann natürlich seinen Sprung an die Spitze aus der zweiten Reihe ermöglicht hat, war das Ibiza-Video, wo sich Heinz-Christian Strache und etliche andere, auch dann in weiterer Folge Spitzenrepräsentanten der FPÖ, einfach sich hier aus dem Spiel genommen haben, zurücktreten mussten. Und Herbert Kickl hat selber gesagt, er war nicht in Ibiza, er war nie in Ibiza, war da nicht dabei. Und dadurch war jetzt eigentlich eine große Personallücke nach dem Ibiza-Video, in die Herbert Kickl dann vorgestoßen ist und in die erste Reihe getreten ist. Seine Macht innerhalb der Partei, die wurde ja schon jetzt vor diesen Verdächtigungen mit dieser anonymen Anzeige immer schon wieder hinterfragt. Es war ja schon bei seiner Wahl, war er ja nicht unumstritten, weil wir dürfen nicht vergessen, es gab dann doch zwei Kandidaten, Norbert Hofer, der etwas gemäßigtere, doch auch sehr erfolgreiche Bundespräsidentschaftskandidat, und Herbert Kickl, der immer für einen eher radikaleren Kurs gestanden ist, vor allem natürlich auch in der Rhetorik und damit eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung auch die FPÖ zu treffen hatte. Insofern geht man jetzt einen gemäßigten Kurs oder einen radikaleren Kurs, und inwieweit möchte man zumindest auf längere Frist wieder eine Regierungsbeteiligung anstreben.
Weil Sie das schon angesprochen haben, Kickl hat sich ja in der Corona-Frage sehr eindeutig positioniert und hat auch sehr viel Proteststimmen versucht abzuholen. Gleichzeitig hat er sich auch im Ukraine-Russland-Konflikt zur Überraschung doch vieler eher auf die Seite Russlands geschlagen, zumindest pro-russische Kommentare abgegeben. Inwieweit ist das in der eigenen Partei immer so mit Wohlwollen aufgenommen worden, oder ist das so, dass man halt ein bisschen zähneknirschend den Kurs, den Kickl jetzt vorgibt, mitgeht?
Ja, sehr viel, ob ein Kurs akzeptiert wird in einer Partei oder nicht, das sehen wir auch in anderen Parteien, sind natürlich Umfrageergebnisse. Und was Herbert Kickl definitiv geschafft hat, ist erstens, alle Themen, die ursprünglich mit dem Ibiza-Video verbunden waren, sozusagen jetzt der ÖVP hinüberzuschieben oder umzuhängen, und zweitens natürlich sich auch in den Umfragen wieder relativ zu erholen. Ein Problem ist dieser Kurs vor allem für jene Landesparteien, die selber in die Regierung wollen. Das gilt jetzt nicht nur für eine Bundesregierung, es gilt natürlich vor allem auch für Landesregierungen. Oberösterreich, Manfred Heimbuchner, fällt einem hier natürlich sofort ein, der ja eben stellvertretender Landeshauptmann ist, das auch vor der Wahl bleiben wollte und daher mit diesen doch auch sehr radikalen Tönen, Positionen eines Herbert Kickls natürlich hier einfach Angst hatte, dass die FPÖ insgesamt hier nicht mehr als sehr regierungstauglich erscheint. Mhm. Ähnliches gilt natürlich auch in Vorarlberg, wo die ÖVP sehr lange mit der FPÖ gemeinsam regiert hat. Ja, und dass die Wiener Landespartei und Herbert Kickl nie besonders warm waren miteinander, das war ja auch schon vor dieser anonymen Anzeige bekannt.
Jetzt ist bekannt geworden, dass Herbert Kickl auch am Wochenende Solidaritätsbekundungen aus den einzelnen Landesparteien wollte. Da dürften eben genau die von Ihnen schon angesprochenen Vorarlberger, Oberösterreicher und Wiener nicht mitgemacht haben. Schwelt dieser Konflikt also schon länger und zeigt sich das jetzt nur noch an diesem letzten Punkt, dass da das Verhältnis zwischen Kickl und Teilen der Landesorganisationen schon sehr zerrüttet ist?
Also man darf jetzt sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass es in Parteien, egal welcher Farbe, immer sehr harmonisch zugeht. Da gibt es natürlich verschiedene Interessen, da gibt es verschiedene Persönlichkeiten, da gibt es verschiedene Flügel, verschiedene auch Auslegungen von eines Parteiprogrammes und natürlich verschiedene Zugänge zu Themen. Was jede Partei allerdings immer eint, ist der Erfolg. Und wenn jetzt aber wirklich eine Ablöse Diskussion in Schwung käme, ähnlich wie bei der ÖVP, dann braucht es natürlich noch einen zweiten Faktor, nicht nur sinkende Umfragen, sondern natürlich auch eine Alternative, eine personelle Alternative. Die Frage ist, gibt es jemanden in der FPÖ derzeit, der Herbert Kickl ablösen möchte und der vor allem auch in der Partei die notwendige Mehrheit dazu findet? Manfred Heimbuchner wurde immer wieder genannt, allerdings hat er sich ja dann am Ende auch selber aus dem Spiel genommen und sich zwar widerwillig, halbherzig, wenn man so seine Reaktionen interpretieren darf, hinter Herbert Kickl gestellt, aber dann doch diese Wahl beim letzten Parteitag von Herbert Kickl auch unterstützt.
Jetzt ist es so, dass die Wiederwahl von Herbert Kickl am 17. September stattfinden sollte beim FPÖ-Parteitag. Jetzt gibt es heute schon erste Meldungen, dass einige Präsidiumsmitglieder eine Verschiebung des FPÖ-Parteitags wollen, und zwar nach vorne, damit man recht schnell jetzt Fakten schafft. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Ja, also an und für sich eine Verschiebung, das würde dann doch eher interpretiert werden, dass in dieser Partei Uneinigkeit, Zwist, Panik herrscht. Ich glaube, die FPÖ hat auf jeden Fall ein Interesse, ganz sicher nicht, nämlich ihren Bundespräsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz hier noch weiter zu beschädigen mit internen Streitereien. Und natürlich ist es nicht auszuschließen, dass die Telefone hier heiß laufen, dass man natürlich vielleicht auch überlegt, gäbe es einen Kandidaten, eine Kandidatin, die für mehr Erfolg steht, in Zukunft für die FPÖ. Aber wenn sozusagen noch ein Rest von auch strategischer Intelligenz in dieser Partei vorhanden ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, jede Diskussion innerparteilich muss beendet werden, zumindest bis die Bundespräsidentschaftswahl vorbei ist und Walter Rosenkranz zumindest ein respektables Ergebnis eingefahren hat.
Glauben Sie, dass sich Kickl der Wiederwahl, also am 17. September, wenn die jetzt planmäßig stattfindet, auch stellen wird und dass bis dahin sozusagen jetzt hinter den Kulissen er versuchen wird, für Einigkeit zu sorgen?
Naja, ich würde es der FPÖ natürlich raten, im Moment die Reihen wieder zu schließen und sich eben auf diesen auch Wahlkampf zu konzentrieren von Walter Rosenkranz. Da geht es ja weniger um die Position, dass es jetzt zu einer Stichwahl vielleicht kommt gegen Van der Bellen, sondern es geht vor allem darum, die FPÖ mit Themen jetzt ins Spiel zu bringen und auch ja einen politisch heißen Herbst, der ja durchaus aufgrund der vielen Krisen, die wir ja erleben, denkbar ist, sozusagen die FPÖ hier zu positionieren als jene Partei, die eben gegen alle anderen Parteien die Alternative ist. Aber wie wir wissen, in der Politik geht es oft sehr emotional zu, sehr menschlich zu. Natürlich können personelle Differenzen ja auch jede Parteilogik, jede strategische Logik sprengen. Und wir wissen nicht zuletzt, gerade in der Freiheitlichen Partei ist es immer wieder vorgekommen, wenn sie große Chancen hatten, sind sie oft an sich selbst gescheitert, nämlich auch an so persönlichen internen Konflikten.
Sie haben die Bundespräsidentenwahl schon angesprochen. Walter Rosenkranz ist der Spitzenkandidat der FPÖ. Inwieweit können sich dieser Skandal oder diese Querelen jetzt schon mal unmittelbar auswirken auf die Präsidentschaftskandidatur? Eigentlich hätte es heute eine Pressekonferenz geben sollen, die wurde jetzt mal kurzfristig abgesagt und die letzte Meldung war, dass vielleicht morgens wieder eine Pressekonferenz geben soll. Das heißt, merken wir hier schon, dass hier ein bisschen Sand im Getriebe ist?
Ja, natürlich ist das sehr unangenehm für einen Kandidaten, gerade für die Bundespräsidentschaft, weil ein Bundespräsidentschaftskandidat versucht, sich immer etwas überparteilich darzustellen. Walter Rosenkranz als Volksanwalt hätte ja auch diese Voraussetzungen. Aber nichts ist unangenehmer für einen derartigen Kandidaten, dass er dann mit einer Parteischlammschlacht hier konfrontiert ist und auch dazu Stellung nehmen muss. Also wäre ausgeschlossen gewesen, dass natürlich heute nicht Journalisten, egal welches Thema präsentiert wird, auf dieser Pressekonferenz nachgefragt hätten, was denn da dahinter steckt bei diesen internen Intrigen. Und das genau muss jeder Bundespräsidentschaftskandidat vermeiden, möglichst wenig mit Parteipolitik und eigentlich auch möglichst wenig mit so innenpolitischen kontroversen Themen anzusteifen, weil Walter Rosenkranz will ja nicht nur für FPÖ-Anhänger und Anhängerinnen wählbar sein, sondern weit darüber hinaus auch ins ÖVP-Lager ausstrahlen.
Da hätte ich noch eine Frage zum Präsidentschaftswahlkampf. Jetzt ist schon klar, dass eine Wiederwahl eines amtierenden Präsidenten eigentlich immer eine ausgemachte Sache ist. Warum ist die FPÖ dann angetreten? Sie haben es eh schon ein bisschen angedeutet. Hat es nicht damit zu tun, dass man gar nicht so sehr einen Walter Rosenkranz zum Bundespräsidenten machen will, sondern mehr einfach auch das politische Themenfeld zu besetzen? Es steht uns ein heißer Herbst wahrscheinlich bevor, dass man hier eigentlich gar nicht so auf die Personalie achtet, sondern eher nur, dass die FPÖ möglichst viel präsent ist. Man sieht es ja auch am Wahlkampfbudget, das sehr hoch ist eigentlich für den freiheitlichen Kandidaten.
Also es gibt drei gute Gründe für die FPÖ, einen Kandidaten aufzustellen. Der erste ist natürlich, in einem Wahlkampf kann alles passieren. Auch Van der Bellen könnte Fehler machen. Die ersten Umfragen, die ich jetzt noch für nicht sehr aussagekräftig halte, sehen aber schon, dass der Amtsbonus dieses Bundespräsidenten von Alexander Van der Bellen eigentlich der geringste ist, wenn wir es vergleichen mit vorhergehenden Wahlen, wo eben Amtsinhaber wiedergewählt wurden. Also erstens, man darf nie ausschließen, dass im Wahlkampf etwas passiert, wo dann vielleicht die Stimmung sich dreht. Zweitens stellt sich die FPÖ eben als die einzige Alternative zu allen anderen Parteien damit dar, weil ja NEOS, SPÖ und ÖVP auf eigene Kandidaten verzichtet haben. Mhm. Also insofern gibt es sozusagen nur, so wird es jetzt die FPÖ wahrscheinlich ausdrücken, das System, das Establishment und sie eben die Alternative. Das ist die grundsätzliche Aussage. Und drittens, Sie haben schon gesagt, da geht es natürlich auch darum, Themen in diesen Wahlkampf hineinzutragen, Themen, die vor allem Unzufriedenheit schüren in der Bevölkerung mit der Performance der Bundesregierung. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um Alexander Van der Bellen, sondern um Türkis-Grün. Und das ist eigentlich ganz klar, die Pandemie, die Teuerung, die vielleicht zu knappe Energie und natürlich sicher auch Migration. Und das alles und natürlich auch zusammen dann noch eben gebündelt mit dieser Kritik an der Bundesregierung. Das könnte der FPÖ schon nützen, insofern, dass es ja auch permanent Spekulationen gibt über vorgezogene Neuwahlen auf Nationalratsebene.
Da stellt sich natürlich schon auch die Frage, auch wenn die FPÖ bei den Nationalratswahlen gut abschneiden würde, wer würde mit der FPÖ koalieren? Denn allein die Person Kickl ist ja für viele andere Parteien eigentlich ein Ausschlussgrund.
Genau, das ist natürlich jetzt genau das Risiko bei diesen radikalen Positionen, für die Herbert Kickl steht. Das bedeutet hohe Emotionalisierung, auch hohe Mobilisierung vielleicht der eigenen potenziellen Wähler. Aber eben auf der anderen Seite macht man sich so ein bisschen zum Schmuddelkind, zum Außenseiter im parlamentarischen Geschehen und niemand möchte eigentlich derzeit mit der FPÖ koalieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, Politik ist dann dann doch auch sehr pragmatisch. Nach der Wahl, das ist ein berühmter Spruch, meistens der Politiker werden die Karten neu gemischt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja viele Personen, die vor der Wahl als Spitzenkandidat noch an der Spitze auch der Parteien stehen, nach der Wahl oft nicht mehr die Entscheider sind. Und auch da werden dann eigentlich nicht nur die Karten neu gemischt, sondern werden auch alle Türen wieder geöffnet. Wahlverlierer, da gibt es oft dann einen Wechsel in der personellen Spitze, da sind dann auch diese Versprechungen mit der FPÖ, kommt es nicht in Frage, vielleicht nicht mehr gültig. Zumindest glaube ich, dass natürlich jede Partei auch nicht nur pragmatisch handelt, aber natürlich auch gute Verhandlungspositionen möchte. Und insofern würde ich es jetzt nicht ausschließen oder nicht an jedes Versprechen glauben einer Partei, dass die FPÖ als Koalitionspartner auf keinen Fall quasi in Frage käme.
Wir haben es, und das zum Abschluss noch, ja auch gesehen, dass wann immer die FPÖ unter Druck geraten ist, man eher die Flucht nach vorne gesucht hat. Das heißt, auch Mitbewerber oder Medien oder irgendwelche Systeme für etwas verantwortlich zu machen und hier den Druck ein wenig sozusagen umzulenken, woanders hinweg von der eigenen Partei. Erwarten Sie deswegen vielleicht auch einen doch härteren Wahlkampf im Herbst?
Ja, also die FPÖ könnte natürlich versuchen, auch mit ein paar provokanten, harten Positionen auch wieder die eigenen Reihen eher hinter sich zu schließen. Wichtig ist, dass Walter Rosenkranz in den Umfragen jetzt nicht abstürzt, sondern es wird sicher alles versucht, um seine Werte zu halten. Die liegen jetzt doch jenseits der 20%. Das wäre sehr respektabel, und diese weiter nach oben zu treiben. Mit welchen allerdings provokanten Aussagen man jetzt nicht nur Kernklientel anspricht, sondern eben auch gerade gemäßigte Wähler in der Mitte, die aber sehr unzufrieden sind, von mir aus mit der ÖVP oder mit der Bundesregierung, das ist natürlich eine Balance, das wird sicher spannend sein, auch zu beobachten. Es kann natürlich so eine Bad Cop, Good Cop Strategie auch sein, Walter Rosenkranz mit den verbindlicheren Tönen, Herbert Kickl mit den schärferen Tönen, und dass man hier so eine Doppelstrategie jetzt anstrebt.
Das hatten wir zuletzt auch noch mit Norbert Hofer, der hat dann entnervt das Handtuch geworfen. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Frau Steiner-Hämmerle, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, und wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick ins Ausland. In der Ukraine wächst die Sorge vor einer Katastrophe rund um das Kernkraftwerk Saporischschja. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig, das Kraftwerk beschossen zu haben. Jeglicher Angriff auf ein nukleares Kraftwerk ist eine selbstmörderische Sache, hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag bei einem Besuch in Japan gesagt. Er fordert jetzt einen internationalen Zugang zu dem Gelände. Kiew selbst hat vorgeschlagen, die Zone rund um das Kraftwerk zu entmilitarisieren. Gleich zwei Störungen haben in Wien und Innsbruck für großflächige Stromausfälle gesorgt. Ein Kurzschluss hat in Wien dazu geführt, dass rund 2000 Haushalte in der Donaustadt plötzlich ohne Strom waren. Schlimmer hat es da Tirol erwischt. In Innsbruck und 34 Umlandgemeinden sind rund 140.000 Haushalte betroffen gewesen. Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis der Strom wiederhergestellt war. Bauarbeiten in einem Umspannwerk haben den Ausfall ausgelöst. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch auf YouTube. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik. Over and out.